Wirtschaft im Gespräch. Ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Und Frank Tschoner.
Hallo, willkommen beim Podcast Wirtschaft im Gespräch. Ich bin Frank Tschoner und sitze im Flagship Store von Sportler am Grabenweg in Innsbruck. Das ist das grüne Haus, das eigentlich jeder kennt, in dem auch Mode von Feucht zu Hause ist. Mir gegenüber sitzt Jakob Oberauch. Er ist Geschäftsführer vom Sportler. Hallo Jakob.
Hallo und herzlich willkommen.
Herr Oberauch, Sie leiten 25 Standorte mit ungefähr 600 Mitarbeitern. Es heißt, Sie sind sehr, sehr jung in die Firma eingestiegen, mit 24 Jahren. Wie war denn das damals?
Ja, es war schon der Wurf ins kalte Wasser. War zwar von meinem Vater angekündigt, dass er sehr jung das Unternehmen übergeben möchte und sobald ich mich auch bereit fühle, dass er konsequent aus dem Unternehmen ausscheiden, weil er immer gesagt hat, eben man muss die Jungen lassen machen und das hat er wirklich in einer einzigartigen Konsequenz dann auch gelebt. Wir haben das ein halbes Jahr vorbereitet und dann zu unserem Geschäftsjahreswechsel, das ist immer am 1. März, haben wir dann eine große Feier den Mitarbeitern gegenüber gemacht und eben wurde dann offiziell verkündet und er hat sich mit diesem Datum auch konsequent aus allen Gremien, aus sämtlicher Verantwortung zurückgezogen und dann, ja, war ich dran. Und,
wie war denn das damals? Hat das nie irgendwie hineinregiert oder?
Also man muss vielleicht eines dazu sagen, ich bin ja im Unternehmen aufgewachsen, groß geworden. Mein Vater hat mich sehr früh, auch weil ich immer Interesse an der Materie hatte, mitgenommen auf Geschäftsreisen. Wir waren immer auch auf Messen zusammen. Wir waren in Filialrunden unterwegs. Deswegen habe ich das Unternehmen als kleines Kind schon miterlebt. Bei vielen Mittagessen mit Geschäftspartnern, die er nach Hause genommen hat, war ich immer mit einem aufmerksamen Ohr dabei und habe sehr früh für mich die Leidenschaft auf den Einzelhandel entwickelt. Ich war in meinen Schulferien regelmäßig bei uns in einer der Filialen unterwegs, auch im Verkauf. Deswegen, ich kannte die Materie, ich bin darin aufgewachsen, deswegen war der Einstieg auch jetzt nicht so schwer, weil ich auch die Mitarbeiter gut kannte und mit der Materie ich vertraut war. Aber es war natürlich schon auf der einen Seite ein schönes, tolles Gefühl, da diese Verantwortung zu haben und jetzt auch wirken zu dürfen. Und es war natürlich auch das Glück in diesem Alter, ist viel jugendlicher Leichtsinn auch dabei. Man sieht noch Sachen vielleicht auch naiv und belastet einen nicht so viel. Und deswegen war das für mich eigentlich eine tolle Zeit, die sehr anspruchsvoll war. Ich habe extrem viel gearbeitet. Ich war von 6 Uhr in der Früh bis spät abends eben eigentlich tagtäglich im Einsatz. Das Unternehmen eben noch besser kennenzulernen, die Mitarbeiter besser kennenzulernen, um mich einfach gut einzuarbeiten und hatte dann schon das Glück, eine Kultur auch vorzufinden im Unternehmen, die mir gegenüber sehr offen war. Mitarbeiter, die diesen Schritt auch mitgetragen haben und das hat natürlich vieles erleichtert, ja. Und deswegen bin ich eigentlich sehr schnell und gut gestartet. Es war aber ja natürlich auch mit vielen Fehlern verbunden. Man ist unerfahren, man entscheidet Sachen, die man im Nachhinein ganz anders machen hätte würden. Aber das gehört dazu, zu diesem Lernprozess. Ich glaube, das Wichtige war, dass man ein klares Ziel hat, wo man hin möchte. Und das habe ich zum Glück gehabt. Das habe ich mir auch im Vorfeld ausgearbeitet, wo ich mit den Unternehmen hin möchte. Und das hat natürlich viel, viel klare Richtung dir über die ganzen Jahre gegeben.
Braucht man eine Liebe zum Sport oder kann man das auch als Couch Potato machen, so einen Laden, wie Sie schupfen?
Also für mich ganz klar die Antwort. Also man muss eine Leidenschaft für Sport haben in dieser Materie. Die ist bei mir sehr ausgeprägt. Ich bin von klein auf den Bergen unterwegs, Klettern, Skitouren mit dem Fahrrad. Ich liebe Sport, ich mache es in meiner Freizeit liebend gern und ich habe da eine riesige Passion. Und ich glaube, um das auch mit Begeisterung, mit Leidenschaft zu machen, braucht es das, um das Unternehmen auch weiterzuentwickeln, um auch Trends und Tendenzen zu verstehen, den Kunden, die Kundenbedürfnisse auch ernst zu nehmen. Ich glaube, das tut einfach brutal gut, wenn man weiß, eben was man da verkauft, was das auch kann und welchen Mehrwert diese Produkte auch bieten können. Und ich könnte es mir also ohne diese Leidenschaft auch schwierig vorstellen, in einem doch sehr hart umkämpften Ambiente eben tagtäglich so einen Einsatz zu geben. Ja.
Sie sprachen auch von Ihrer Liebe zum Einzelhandel. Derzeit ist ja die wirtschaftliche Situation im Allgemeinen nicht gerade leicht. Wie schätzen Sie sie persönlich jetzt ein?
Ja, die Wirtschaft ist natürlich sehr angespannt aktuell. Ich glaube, das hat eben mit Corona begonnen, wo einfach diese Zeit der Volatilität begonnen hat. Wir haben davor, vor Covid, Jahrzehnte, kann man sagen, gute Planbarkeit gehabt. Man hat eigentlich Zukunft relativ gut prognostizieren können, weil viel Stabilität einfach da war und vieles sich in die gleiche Richtung entwickelt hat. Mit Covid hat es dann diese Verwerfungen gegeben, angefangen in Lieferketten, die einfach Probleme hatten, bis zu Nachfragen, die auf einmal ja teilweise explodiert sind und dann in der Folge aber auch wieder in den Keller gerutscht sind. Danach gefolgt von Ukraine-Krieg und das ganze Thema Energiepreise, Zinsen, die explodiert sind, dann das Thema Inflation in der Konsequenz. Also da haben wir so viele wirtschaftliche Großereignisse gehabt, die die Wirtschaft massiv natürlich auch belastet haben. Und zu dieser Volatilität kommt dann jetzt einfach auch diese Ängste, die die Bevölkerung einfach hat. Wir haben so viele Krisen und Konflikte, Zukunftsängste, die natürlich auch mit der Bevölkerung was machen, die natürlich auch den Konsum einbremsen und hemmen. Dementsprechend ist die Wirtschaft sicherlich aktuell angespannt, weil einfach diese Zukunftsprognosen teilweise schwer sind, da gute Prognosen zu geben und natürlich auch viele Ängste aufgrund von wirtschaftspolitischen und geopolitischen Krisen die Bevölkerung umtreiben. Und natürlich spürt es die Wirtschaft, spürt es auch der Einzelhandel. Und von dem her würde ich die Lage sicherlich als angespannt einschätzen. Aber wie es immer gewesen ist, es gibt auch in jeder angespannten Zeit Wege zum Erfolg und viele Chancen, viele Potenziale. Und von dem bin ich überzeugt und deswegen sehe ich auch unsere Zukunft als Unternehmen Sportler alles andere als negativ, sondern wir schauen extrem zuversichtlich
nach vorne. Ja, weil es gibt ja derzeit eben, gab es gerade die Schlagzeilen, dass der Sporthandel Umsatzrückgänge hinnehmen musste. Wie sieht denn das beim Sportler aus?
Also wir sind mega happy, dass wir den Markt outperformen haben können über die letzten Jahre. Wir haben konsequent in den letzten Jahren die Umsätze steigern können. Ich glaube, es kommt bis zum Schluss daher, dass wir uns ganz klar spezialisiert haben. Ich glaube, in der Spezialisierung liegt auch das Geheimnis. Wir haben auf wenige Sportarten gesetzt. Es geht im Grunde bei uns um 5 Kernsportarten. Es geht um das Thema Bergsport, es geht um das Thema Wintersport, das Thema Bike, Running und Fitness. Und wir haben ganz konsequent auf diese Sportarten gesetzt und haben gesagt, wir möchten in diesen 5 Sportarten der absolute Spezialist sein. Das dann gepaart mit Service, weil ich glaube, das wird viel unterschätzt, wie wichtig dem Kunden einfach gute Serviceleistung ist. Und ich rede da bei Service natürlich einmal um die Fachberatung, das glaube ich ist das Wichtigste. Dann aber auch der Service, den wir am Produkt den Kunden anbieten. Also wir passen Produkte an, wir machen Bike-Fittings, wir machen eben verschiedene Boot-Fittings, also Schuhe, die wir anpassen. Und danach auch der Service nach dem Produktkauf. Also wir haben sehr professionelle Ski- und Bike-Werkstätten, wir reparieren Räder, Ski, alles Mögliche. Und ich glaube, dieser Service gepaart mit Fachberatung, mit kompetenten Produkten und einer sehr starken Spezialisierung, das ist für uns, so erklären wir es uns, unser Erfolgsgeheimnis der letzten Jahre gewesen, dass wir gegen jeden Markttrend die Umsätze in den letzten Jahren weiterhin immer steigern konnten.
Wie viel war es im letzten Geschäftsjahr?
Also wir sind im letzten Jahr 5% gewachsen, wo der Sporthandel, wie wir wissen, in Summe eigentlich einen Rückgang erlebt hat. Und von dem her sind wir sehr happy, dass wir eben trotz einem sehr anspruchsvollen Umfeld und auch einer, wie schon berichtet, einer zurückhaltenden Konsumstimmung eigentlich eben unsere Erträge steigern konnten.
Sie haben darüber gesprochen, dass die Leute eben so Zeug zum Reparieren bringen und sie auf diese Servicedienstleistungen setzen. Ist das so die Abkehr von der Wegwerfgesellschaft, die man da ein bisschen erkennt? Oder?
Wir glauben ganz, ganz stark, dass das Thema Nachhaltigkeit eine ganz, ganz große Rolle langfristig für den Kunden spielen wird. Wir haben tendenziell gute erste Ergebnisse auch dazu. Man muss sagen, dass jetzt gerade jetzt mit dieser ganzen Polemisierung auch von der Überbürokratie auch wieder teilweise Gegentendenzen leider sichtbar sind. Wir glauben aber auf lange Sicht, dass das Thema Nachhaltigkeit für den Kunden einen riesen Mehrwert bietet. Vor allem, wenn es darum geht, dass man Produkte bei gleichem Preis, bei gleicher Qualität noch mit nachhaltigen Kriterien oder mit nachhaltigen Serviceleistungen anreichern können. Ich glaube, dann wird es ein ganz wesentliches Kaufkriterium auch für den Kunden. Und von dem her setzen wir ganz stark auf auch Initiativen, die in die Richtung Nachhaltigkeit gehen. Wir haben jetzt letztes Jahr das erste Mal eine Abteilung bei uns eingeführt, die sich eben auch mit Secondhand-Produkten beschäftigt. Also wir bitten den Kunden auch, seine gebrauchten Sportartikel wieder zurückzubringen. Wenn notwendig, reparieren wir die und schauen die wieder eben tüchtig zu machen, damit die wieder eben im Einsatz, ein zweites Mal im Einsatz kommen.
Die würden dann also beim Sportler in der Filiale verkauft, oder?
Genau, also wir haben jetzt letztes Jahr einen ersten Prototyp in unserer Filiale in Mailand gemacht dazu, haben eben eine sogenannte Second-Hand-Abteilung eingeführt, wo der Kunde seine Sportartikel zurückbringen kann, auch natürlich Bekleidung. Er wird dafür natürlich auch monetarisiert, also er bekommt natürlich das auch ausgezahlt. Und wir verkaufen die Produkte, nachdem wir sie repariert und eben wieder in einen funktionsfähigen Zustand gebracht haben, dann wieder neuen Kunden weiter. Das Produkt kriegt ein zweites Leben. Ich glaube, das ist ein ganz großer Beitrag eben zu dieser Kreislaufwirtschaft, wie sie ja betitelt wird, dass die Produktlebensdauer verlängert wird. Und dementsprechend haben wir jetzt da einen ersten Test gemacht, der sehr erfolgreich war. Und wir sind jetzt guter Dinge, dass wir das in den nächsten 1 bis 2 Jahren auch aufs gesamte Filialnetz bei uns ausrollen, dass in jeder Sportlerfiliale auch der Kunde dann gebrauchte Sportartikel wieder zurückbringen kann und wir die auch dann wieder verwerten.
Da treten Sie ja diesen Second-Hand-Märkten, die sich ja auch schon, sagen wir so, durch Vereine und so weiter bilden, ein bisschen entgegen, oder?
Ja, wobei wir probieren natürlich, den Kunden auch eine bestimmte Produktgarantie dazuzugeben. Also, weil wir haben natürlich hier Fachpersonal, die das Produkt bewerten können. Ist das noch einsatzfähig? Hat es noch die ganzen Sicherheitskriterien? Wir haben die Fachwerkstätten im Haus, können das natürlich auch reparieren. Wir haben Schneidereien. Wir können die Membranen testen und deswegen, wir können halt dieses Gütesiegel mehr noch dazugeben, dass wir sagen, okay, wir haben das Produkt gecheckt, das Produkt ist noch einsatzfähig und können den Kunden praktisch diese Sicherheit mehr geben bei gebrauchten Produkten. Er kann das mit gutem Gewissen weiterhin verwenden und braucht sich auch keine Sorgen machen, dass da irgendwie jetzt vielleicht ein Sicherheitsaspekt in Mitleidenschaft gezogen wäre. Ja.
Sie setzen auch auf sehr, sehr stark auf Onlinehandel. Ich meine, wie kann man da mit den Großen wie Amazon und so weiter mithalten als Mittelständler?
Es geht gar nicht ums Mithalten bei uns, weil das ist natürlich unmöglich. Auf so großem Niveau wie in Amazon und andere Player spielen, haben wir auch gar nicht die Ambition, dorthin zu kommen. Für uns geht es mehr, wir möchten den Kunden ein ganzheitliches Erlebnis anbieten und das gehört in unserer Denke einfach dazu, zu einem funktionierenden Einzelhandel auch einen Omnichannel, also einen Ansatz zu wählen, wo der Kunde natürlich auch sich online informieren kann, auch online kaufen kann. Er kann das Produkt dann auch in der Filiale, aber umgekehrt abholen oder umgekehrt, er kann sich von der Filiale nach Hause schicken lassen. Also diese Vernetzung der beiden Welten, der Online-Welt und des stationären Einzelhandels, das ist eigentlich die Karte, auf die wir setzen. Und deswegen geht es gar nicht mitzuhalten mit den Großen, sondern wir sehen das eigentlich aus der Brille, dass das ein Standard ist, den wir den Kunden als Kundenerlebnis eigentlich anbieten möchten und haben sehr früh in das Thema Online investiert, seit über 20 Jahren, dass wir eben im Thema Onlinehandel auch eine wichtige Rolle in unserem Sektor spielen und sehen auch, dass dieser Omnichannel-Ansatz wirklich funktioniert und auch von Kunden wertgeschätzt wird. Und man muss sagen, auch teilweise wirklich von Kunden inzwischen vorausgesetzt wird, ja. Und auch eine maßgebende Komponente seiner Kaufentscheidung ist, dass er sagt, er kauft bei einem Händler, wo er eben einfach diesen Service, diese Kombination aus Online und Offline gut kombinieren kann.
Wie verteilt sich denn der Umsatz Online-stationärer Handel?
Also wir machen jetzt ein Stück über 20% mit unserem Online-Handel. Ist über die letzten Jahre immer zweistellig gut gewachsen. Wir haben aber umgekehrt auch eine sehr gute, positive, stationäre Entwicklung. Das kommt einmal über natürlich eine klassische Expansion, weil wir die letzten Jahre eigentlich konsequent jedes Jahr 1 bis 2 Standorte eröffnet haben. Deswegen auch der stationäre Anteil wächst bei uns, aber eben nicht nur über Expansion, sondern auch flächenbereinigt. Die Standorte haben sich gut entwickelt. Deswegen, wir können eigentlich berichten, dass wir beide Kanäle auf einen guten Trend haben und natürlich der Anteil online aber über die Jahre jetzt ausgebaut worden ist und auch sich weiter noch in unserer Perspektive, in unserer Einschätzung weiterhin steigern wird. Ja.
Wie hoch ist denn die Quote bei den Retouren bei Ihnen? Weil das macht ja den Online-Händlern allen zu schaffen.
Also es ist ganz unterschiedlich nach Kategorien. Man hat bei Hardware grundsätzlich eine geringe Retoure, da reden wir so von 15%. In der Textilie geht es dann aber bei uns auch bis zu 30%, wo der Kunde dann auch seine Artikel wieder retourniert. Das gehört aber inzwischen einfach im Kaufverhalten auch einfach dazu. Der Kunde ist das inzwischen so gewohnt, dass er natürlich online hat er diesen Nachteil, dass er Produkte nicht angreifen, nicht testen kann. Deswegen bestellt er sich auch lieber gern mal eine Größe mehr, um einfach sicher zu sein, dass er eben dann seine passende Größe zu Hause hat. Und das steigert natürlich auch die Retourenquoten. Das muss man gut handeln. Dementsprechend ist das Online-Business auch ein ganz anderes Geschäft als das stationäre Business. Das muss man auch wissen als Händler und sich dementsprechend.
Wann sind Sie da drauf gekommen, dass das Weil Sie sind sicher mit dem Ansatz hingegangen, mach mal einen Online-Shop, genau. Wird schon gleich gehen, oder?
Das eben war die ersten Jahre natürlich, war genau so. Wir haben gesagt, okay, wir schalten einfach einen Online-Shop auf und bilden da ein paar Produkte ab. Inzwischen über die Jahre haben wir verstanden, wir brauchen ein dediziertes Team, wir brauchen teilweise auch dedizierte Sortimente. Wir müssen das wirklich gezielt bearbeiten, weil die...
Das heißt, also Sie haben ein extra Online-Sortiment, oder?
Wir haben online natürlich auch Zusatzsortimente. Also wir haben online den großen Vorteil, dass wir eben nicht mit Platz eingeengt sind, weil stationär haben wir natürlich bestimmte Quadratmeter, die sind irgendwann voll und dann können wir da, keine Ahnung, 100 Räder reinstellen, aber jetzt 150 Räder haben wir einfach nicht mehr Platz, ja. Online haben wir den großen Vorteil, dass wir zu den 100 Rädern, die wir stationär haben, noch eben eine sogenannte erweiterte Ladendecke anbieten können. Wir können dann die Räder, die wir stationär auf der Fläche nicht Platz haben, noch zusätzlich eben anbieten. Ja. Und deswegen haben wir online heute teilweise auch ein größeres Sortiment, wo der Kunde nochmal eine größere Auswahl hat, die er natürlich aber auch in der Filiale im Laden hier auch bestellen kann. Ja. Also im Verkaufsgespräch wird es auch den Kunden angeboten. Wenn er jetzt, sollte er nicht fündig werden im Store, dann geht der Verkäufer automatisch mit Ihnen auch zum Bildschirm und bietet Ihnen auch noch zusätzliche Alternativen an. Ja.
Interessant. Wie sind denn die Expansionspläne beim Sportler?
Also wir sind ein Familienunternehmen, das Ambitionen hat, das weiter wachsen möchte. Umgekehrt möchten wir es auch nicht übernehmen. Deswegen, wir haben ganz klar den Anspruch, dass wir in den nächsten Jahren im Alpenraum noch weitere Filialen eröffnen, auch in Österreich. Interessiert uns vor allem, sagen wir mal, Westösterreich in Regionen Tirol, Vorarlberg, Salzburger Land, da fühlen wir uns wohl. Da kennen wir uns auch aus und deswegen gibt es natürlich Ambitionen und wir sind mit offenen Augen und offenen Ohren unterwegs auf Standortsuche. Wir haben jetzt in Österreich noch keinen konkreten nächsten Expansionsstandort definiert, aber wir möchten sicher in den nächsten Jahren noch die ein oder andere Filiale in diesen westösterreichischen Regionen weiter eröffnen. Wie auch genau, aber im ganzen restlichen Alpenraum. Also wir sind in Norditalien weiterhin auf Suche nach Standorten, diskutieren auch einen möglichen Eintritt in die Schweiz und sind da schon eben ambitioniert, aber wie gesagt auch Schritt für Schritt, weil wir uns nicht übernehmen möchten und weiterhin eben auch ein solides, gesundes Familienunternehmen bleiben möchten, das jetzt auch nicht spekulativ auf Teufel komm raus Vollgas in die Expansion investiert, sondern das Ganze muss intern erwirtschaftet werden, die Investitionen müssen sich selber finanzieren und deswegen ist ganz klar, dass das Unternehmen weiter wachsen möchte und auch hoffentlich wachsen wird, auch über zusätzliche Standorte, aber das eben in einem gesunden Tempo, wie es für uns dann passend einfach ist.
Wie sehen denn die Ziele von Sportler mittelfristig betrachtet aus? Wohin soll es gehen?
Also wir haben für uns intern einen ganz klaren, wir nennen das Masterplan, definiert. Das ist ein Strategiedokument mit dem Titel Sportler Masterplan 2030. Wir haben da einfach unsere Vision und unsere Zielsetzung definiert, wo wir in den nächsten Jahren bis 2030 stehen möchten. Und es geht in diesem Strategiedokument ganz einfach darum, dass wir, um das kurz zusammenzufassen, unseren Marketing-Claim, der heute im Logo unter der Marke Sportler steht, Best in the Alps, wir möchten diesen Marketing-Claim wirklich in die Realität umsetzen. Wir möchten für unsere Kunden, aber auch für unsere Mitarbeiter und Partner, Lieferanten, diesen Marketing-Claim wirklich so umsetzen, dass sie das auch sagen und sagen, ja, Sportler ist der beste Omnichannel-Sportartikelhändler im Alpenraum mit diesem Fokus auf diese fünf Kernerlebnissportarten, die wir davor angesprochen haben. Und das sei es für unsere Kunden, dass sie da ein wirklich ganzheitliches Erlebnis vorfinden mit wirklich tollen, kompetenten Sortimenten, angereichert mit eben diesen Serviceleistungen und der Fachberatung. Dann aber eben gilt das Gleiche auch für unsere Mitarbeiter, dass der Mitarbeiter auch sagt, Sportler ist wirklich im Sporteinzelhandel der tollste, attraktivste Arbeitgeber, da fühle ich mich wohl, da kann ich mich entwickeln, da kann ich mich entfalten, da habe ich eine klare Perspektive. Und eben diese Ambitionen haben wir in diesem Masterplan festgehalten, auch mit klaren Zielsetzungen, auch mit klaren KPIs. Natürlich geht es da einmal um die klassischen unternehmerischen oder wirtschaftlichen KPIs wie Umsätze und Rendite. Aber wir haben das auch probiert, qualitativ nochmal festzuhalten. Wir machen regelmäßig Mitarbeiterbefragungen, auch natürlich Kundenfeedbacks, Kundenbefragungen, wo wir eben interne Indexe ermitteln und auch da uns ganz klare Ziele gesetzt haben, wo wir im Jahr 2030 stehen. Aber zusammengefasst kann man sagen, es geht diesen Marketing-Claim West in die Alps in die Realität, in die Praxis umzusetzen und eben diesen Anspruch im Alpenraum eigentlich wirklich der beste Omnichannel-Sporthändler in diesen 5 Kategorien zu werden.
Und auch beim Umsatz, oder? Der größte.
Und auch im Umsatz. Mhm. Wobei im Umsatz möchte ich immer differenzieren. Es geht immer um Qualität und nicht um Quantität. Der Umsatz ist für uns immer relativ. Wir haben diesen Anspruch schon als Premium-Händler, so wie wir uns definieren. Wir sind nicht im Discount-Bereich, wo die Volumen meistens auch größer sind unterwegs, sondern wir möchten uns ganz klar im Premium-Segment auch weiterhin positionieren. Das heißt, wir möchten die besten Marken in den Kategorien anbieten mit der besten Fachberatung und den besten Serviceleistungen drumherum.
Herr Oberauch, Sie wirtschaften in Südtirol, in Österreich, also Westösterreich und in Oberitalien. Ich meine, welche Unterschiede machen Sie da aus, zum Beispiel in der Mentalität?
Also es sind wirklich große Unterschiede in den Regionen. Wir sprechen eigentlich intern immer eben von diesen drei Märkten. Einmal eben der Tiroler, österreichische, westösterreichische Markt, dann der Südtiroler und dann eben das restliche Italien, wo wir aktiv sind. Wir sehen, dass die Bedürfnisse und auch die Nachfrage ganz unterschiedlich ist. Auch, sagen wir mal, der Geschmack der Konsumenten.
Ach so, sieht ganz, man da.
Das sieht man einmal natürlich klassisch, in welche Marken werden auch gefragt, aber dann auch von den Schnitten. Also der Italiener zum Beispiel mag es sehr gern ziemlich slimfit, sage ich jetzt mal, also ziemlich alles eng. Der Südtiroler und der Nordtiroler mögen es eher ein bisschen lockerer, ein bisschen angenehmer vom Tragekomfort. Wir merken, das sind Farbthemen, die unterschiedlich laufen. Also es ist schon ein großer Unterschied und ich glaube, das ist auch ein Teil unseres Erfolges, dass wir da nicht so jetzt als klassischer Filialist auftreten. Okay, wir haben ein Sortiment und das spielen wir in jeder Region gleich aus. Wir haben über die Jahre unsere Sortimente sehr stark differenziert in den Regionen. Also,
gibt es da auch unterschiedliche Trends zu Sportarten hin? Ist der Oberitaliener eher beim Radlfahren oder daheim?
Also Trends, sie spielen sich in unterschiedlicher Gewichtung aus, das auf jeden Fall. Die Sportarten funktionieren grundsätzlich, diese 5 Kategorien in allen Regionen, aber es ist natürlich der Bergsport hier jetzt zum Beispiel in Tirol natürlich mit Abstand die wichtigste Kategorie, was dann vielleicht im restlichen Italien zwar auch eine große Wichtigkeit hat, aber da sind so Themen wie Fahrrad oder auch das Thema Running vielleicht dann auch dominanter und noch wichtiger, ja. Deswegen in den Sportarten, muss man sagen, gibt es dann unterschiedliche Gewichtungen, aber sowohl die 5 Sportarten, Bergsport, Wintersport, Bike, Running und Fitness funktionieren in allen Regionen. Der Unterschied ist dann eher, in wie stark ist die jeweilige Sportart und danach welche Marken, welche Schnitte und auch welche Farbwege werden dann mehr nachgefragt als in anderen, ja.
Zum Wirtschaften braucht man gute Rahmenbedingungen. Es wird oft von einer Überbürokratisierung gesprochen. Wie sieht es denn da, wenn Sie da die Regionen vergleichen aus?
Also ich sehe jetzt keinen großen Unterschied zwischen Italien und Österreich. Also grundsätzlich haben wir, wie jeder weiß, einfach eine Überbürokratie in der gesamten EU. Ich glaube, die meiste Bürokratie kommt natürlich auch von EU-Verordnungen und EU-Richtlinien, die dann in den jeweiligen Staaten auch umgesetzt wird. Deswegen ist schon, sagen wir, glaube ich, der Bürokratieaufwand relativ ähnlich. Es ist natürlich ein Faktor, der uns als Unternehmer stark lähmt und auch viel Geschwindigkeit rausnimmt. Ja, wir warten oft, gerade jetzt, wenn wir Expansionsprojekte haben, da gehen oft Jahre, bis wir Genehmigungen kriegen, bis wir Projekte eben auch dann autorisiert bekommen. Es geht aber dann bis ins Arbeitsrecht und so weiter, wo riesige Auflagen sind. Selbst jetzt, wo wir ja sehr weit vorne sind und auch alle Pflichten und Rechte erfüllen, ist das Thema ganze Nachhaltigkeitsreporting. Also wir haben da zum Glück interne Expertise, haben da auch Mitarbeiter, die sich um das Thema Reportingpflicht kümmern. Aber wenn ich mal denke, wenn da jetzt jemand neu in das Thema reinstarten muss, was das für ein bürokratischer Aufwand ist, dann ist es schon ein Thema, das einfach ja einmal viele Ressourcen bindet und viel Komplexität mit sich bringt, das natürlich auch viel von einem Tagesgeschäft ablenkt. Und das ist natürlich oft gefährlich, ja.
Abschließend zu diesem Thema, ich meine, braucht es so viel Bürokratie oder was würden Sie vorschlagen? Wir haben wieder den Sepp Schellhorn, der anscheinend gegen Überbürokratisierung vorgehen soll. Gibt es sowas auch in Italien? Was muss da geschehen?
Also ich glaube, was geschehen muss, ist, dass man den Leuten schon wieder mehr zutrauen muss auch und ihnen auch mehr Verantwortung geben muss. Und das fängt bei der Privatperson an bis zum Unternehmen. Ich glaube eben, man muss da schon wieder ein bisschen liberaler werden und einfach den Menschen mehr zutrauen, ihnen auch mehr Verantwortung geben. Und natürlich bei Regelbrüchen braucht es dann vielleicht härtere Konsequenzen. Aber ich glaube schon, dass eben mehr Freiraum im Wirtschaften, im persönlichen Handeln eigentlich der Schlüssel zum Erfolg ist und dass man deswegen auch ohne Probleme Bürokratie abbauen kann und eher eben dann Stichprobenkontrollen machen muss. Und wenn jemand sich dann nicht an die Regeln hält, dann braucht es auch härtere Konsequenzen. Aber dass man mit Bürokratie alles so reglementiert und dann auch limitiert, das tut der Wirtschaft nicht gut. Das schwächt auch unsere eben einfach ja Kompetenz als Standort Europa, weil wir sehen links und rechts außerhalb Europa ist zwar Bürokratie überall ein Thema, aber ich glaube, in Europa treiben wir das schon in die Spitze. Und von dem her, wir stehen in einem internationalen Wettbewerb, das müssen wir uns eingestehen, als Nordtirol, als Südtirol, als Gesamteuropa. Und ich glaube, wir können uns das einfach nicht leisten, dass wir uns so überbürokratisieren. Deswegen, es braucht wieder mehr Verantwortung für jeden Einzelnen, mehr auch Zutrauen, dass er mit der Verantwortung umgehen kann. Und dann aber eventuell härtere Sanktionen, wenn sich jemand nicht an die Spielregeln haltet, ja.
Dann bedanke ich mich herzlichst für das Wirtschaft im Gespräch. Danke, Herr Oberrauf.
Vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Das war Wirtschaft im Gespräch. Ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Unternehmerinnen und Unternehmern und Frank Tschoner.